ARD Sounds.
Alles Geschichte. Der History Podcast.
Unterwegs im 9. Wiener Gemeindebezirk, weit abseits des touristischen Altstadttrubels im Dreivierteltakt. Dort erhebt sich ein beeindruckendes Bauwerk. Ein kreisrunder, fünfgeschossiger Turm mit meterdicken Mauern. 1784 unter Kaiser Joseph II. Erbaut, war hier einst das weltweit erste psychiatrische Krankenhaus untergebracht.
Ursprünglich war es die K&K Irrenanstalt zu Wien. Und dann hieß es relativ bald der Irrenturm. Der Irrenturm ist relativ früh verbürgt und aus diesem Irrenturm wurde irgendwann der Narrenturm auch schon relativ früh. Also man findet das, glaube ich, schon im 19. Jahrhundert den Begriff Narrenturm. Also das ist, glaube ich, relativ bald.
Eduard Winter ist Leiter des größten pathologischen Museums in der Alpenrepublik, das seit 1971 im Narrenturm untergebracht ist. Er führt durch den ungewöhnlichen Bau ein mächtiges klassizistisches Monument. Ein leicht modriger Geruch liegt in der Luft.
Der Narrenturm besteht eigentlich aus zwei Gebäuden im Endeffekt. Wir haben einen Rundbau, das ist auch das, was man von außen sieht. Das war der Patiententeil, in dem waren die Patienten untergebracht. Und in der Mitte drinnen, also im Innenhof, ist die sogenannte Sehne, die teilt den Hof in zwei Höfe. Und das war der Wärtertrakt und auch die Untersuchungszimmer und Verwaltungsgebäude. Da haben auch die Ärzte ihre Untersuchungszimmer eben gehabt.
Was sofort auffällt: von außen wirkt der Rundturm durch seine Form ungewöhnlich modern. Gleichzeitig erscheint er wie ein Gefängnis, wie eine fast uneinnehmbare Burg.
Der Narrenturm selber hat 5 Stockwerke und in diesen 5 Stockwerken gibt es pro Stockwerk 28 Zimmer für die Patienten, die ungefähr 11 Quadratmeter groß sind, so ein Zimmer. Jedes Stockwerk war eine eigene Abteilung.
Der Narrenturm war zur Behandlung psychisch kranker Menschen gedacht, die aus allen gesellschaftlichen Schichten kamen und mit den unterschiedlichsten psychischen und psychosomatischen Symptomen, so Daniel Witteczek. Der Wiener Humanmediziner hat sich intensiv mit der Geschichte des Narrenturms beschäftigt. Dabei zeigte sich in seinen Forschungen, dass sich auch die Geschlechterverhältnisse in den medizinischen Diagnosen widerspiegelten.
Etwa 53% aller Patienten waren männlich. Es dürfte einige Stressoren in der damaligen Zeit gegeben haben, die Männer überproportional belastet haben im Vergleich zu Frauen. Biologisch war das vor allem die Geschlechtskrankheit Syphilis, die einige Jahre nach der Ansteckung bei Männern überwiegend häufig zu neuropsychiatrischen Symptomen und auch oft dann später zum Tod geführt hat. Sozial war das vor allem der Alkoholismus. Das Alkoholdelir war zu 85% eine männliche Diagnose. Durch diese zwei Stressoren ist wahrscheinlich auch zu erklären, dass anteilsmäßig mehr Männer in der Wiener Irrenanstalt starben als Frauen. Aber auch bei Frauen gab es geschlechtsspezifische Diagnosen. Das sind zum Beispiel die Puerperalmanien gewesen, also die psychischen Erkrankungen, die rund um die Geburt auftraten, vergleichbar mit dem heutigen postpartalen Depressionen oder postpartalen Psychosen. Und auch die Melancholie, also die Vorläuferdiagnose der heutigen Depression, war überwiegend weiblich geprägt.
Also wir befinden uns jetzt in einer ehemaligen Zelle, die jetzt wieder hergerichtet ist im Originalzustand mit Originalfenstergröße und Ähnlichem. Und in der Mitte gab es eben für die Wärter eine Wohnung jeweils und eine Küche und jedes Stockwerk war eine eigene Abteilung. Und da wurde für jede Abteilung wurde in diesem Wärtertrakt gekocht.
Meist war es die Frau des Wärters, die für Patienten und Personal das Essen zubereitete. Tagsüber gab es zusätzliches Pflegepersonal und einen Arzt für die medizinische Versorgung. Alle Zellen besitzen, für die damalige Zeit ungewöhnlich, Tageslicht. Bis heute ranken sich um den Narrenturm wilde Spekulationen, sagt Museumsleiter Eduard Winter. So soll sich Kaiser Joseph II. Auf die Spitze des Turms ein achteckiges Zimmer habe bauen lassen, in dem er sich regelmäßig aufhielt. Dieses Zimmer existiert jedoch nicht mehr. Eine Sternwarte soll dort gewesen sein und ein Logenort der Freimaurer, zu denen der Kaiser ein enges Verhältnis besaß.
Der Josef II. War durchaus schon ein aufgeklärter Herrscher, aber eher so am Übergang, so am Anfang der Aufklärung, der schon gute Ansätze hatte, aber trotzdem noch in diesem Absolutismus verhaftet war. Er bestimmt und er gibt vor, aber er hat Berater gehabt, aber im Endeffekt zum Schluss entscheidet er selbst allein. Irre, wie man sie damals genannt hat, Geisteskranke, einerseits von der Straße wegzubekommen, andererseits durchaus auch sie zu behandeln. Also das war schon die Intention auch, die irgendwie wieder in die Gesellschaft zu integrieren, wenn möglich. Und wenn nicht, dann halt wegsperren. Das war so der Plan.
Kaiser Josef II. Schrieb dazu im Jahr 1781:
Unter jenen, die Schaden oder Ekel verursachen, verstehe ich wahnwitzige und mit Krebsen oder solchen Schäden behaftete Personen, welche aus der allgemeinen Gesellschaft und aus den Augen deren Menschen müssen entfernt werden.
Die Patientinnen und Patienten lebten in kleinen Zellen mit schweren Holztüren. 28 Räume pro Stockwerk, eine Zahl, die nicht zufällig gewählt wurde. Denn in etwa 28 Tagen umkreist der Mond die Erde.
Es ist bekannt, dass man Geisteskrankheiten und Mondphasen immer schon in Bezug gesetzt hat. Auch im 18., auch teilweise noch am Anfang im 19. Jahrhundert. Das Wort Mondsüchtige, falls das noch wer kennt, für Geisteskranke, kommt von damals. Genauso im Englischen Lunatic, ist Luna, der Mond, noch drinnen. Also diesen Zusammenhang, den gibt es schon sehr, sehr lange. Dementsprechend gibt es auch die Theorie, dass diese 28 Zimmer im runden Gebäude ein Mondkalender sind, um die Patienten mitzubehandeln durchs Gebäude. Ob das jetzt stimmt oder nicht, gibt es leider keine Beweise. Aber es ist naheliegend.
Belegt ist jedoch, dass der Narrenturm an einem Vollmondtag eröffnet wurde, nämlich am 19. April 1784. Und es gab sogar ein Handbillet. Darauf steht, dass der Kaiser zur Einweihung der Irrenanstalt offiziell einlädt. Die runde Form des Narrenturms diente allerdings nicht zur besseren Überwachung der Insassen wie beim berühmt-berüchtigten Panoptikum, dem es auf den ersten Blick architektonisch ähnelt. An dessen Außenseite befindet sich ein ringförmiges Gebäude. Im Zentrum ein Turm mit Überwachungsfenstern, die nach innen gerichtet sind. Die Zellen entlang des Rings durchziehen das gesamte Gebäude. An der Innenseite, zum Überwachungsturm hin, sind sie vergittert, aber von überall einsehbar. Die Bauweise des Panoptikums soll maximale Sichtbarkeit gewährleisten. Ein Aufseher im Turm kann jede Zelle überblicken, während die Insassen allein und ständig beobachtbar bleiben. Die Idee des Panoptismus stammt aus dem 18. Jahrhundert und wurde von Jeremy Bentham entwickelt, wie Daniel Wittecik erklärt.
Ein Panoptikum ist ein Gefängnisbau, ein Gefängnistyp aus dem 19. Jahrhundert, wo man aus einem zentralen Ort aus in jede Zelle hineinschauen konnte. Das kann man im Nahen Turm auch nicht. Im Nahen Turm steht man in einem langen Gang und man hat links alle Zellen, die man abklappern muss, aber zur Überwachung ist er eigentlich auch nicht wirklich geeignet.
Ende des 18. Jahrhunderts versuchte man im Wiener Narrenturm, die Patienten zu isolieren und gleichzeitig zu heilen. Mit Methoden, die heute Kopfschütteln auslösen. Psychosen und Neurosen wurden behandelt mit Aderlass, Schröpfen, Brech- oder Kaltwasserkuren. Auf der Spitze des Gebäudes befand sich ein Blitzableiter, der Blitze ins Gebäude leitete. Man glaubte, dass Gewitter eine beruhigende Wirkung auf die Patienten hätten. Dadurch sollten die gestörten Körpersäfte wieder in eine Balance gebracht werden, so Eduard Winter.
Im obersten Stockwerk waren die Wütenden und Tobenden. Also je schwerer die Fälle waren oder je lauter die Patienten waren, desto weiter hinauf sind sie gekommen, damit sie, wenn sie herumschreien, nicht den ganzen Turm stören. Der ganze Tagesablauf war genau durchgestaltet. Auch für die Wärter gab es genaue Vorschriften. Also das war ihnen zum Beispiel verboten, die Insassen zu piesacken oder zu kitzeln. Mit spitzen Stöcken reizen oder was auch immer halt. Sie durften auf jeden Fall nicht irgendwie belästigt werden oder beschlagen oder gezüchtigt werden.
Da es trotzdem zu solchen Übergriffen kam, waren Züchtigungen strengstens verboten. Die Vier-Säfte-Lehre war das herrschende medizinische Modell in Europa. Wissenschaftliche Grundlagen der Psychoanalyse, wie sie später durch Sigmund Freud entwickelt wurden, und die moderne Psychiatrie waren noch unbekannt. Auch Medikamente wie Psychopharmaka existierten nicht. Wie behandelten Ärzte ihre Patienten? Daniel Witteczek.
Teilweise haben sie Opium eingesetzt, bei Schlafstörungen, bei aufgebrachten Patienten, aber auch nicht besonders viel, das war auch teuer. Man hat die Patienten wirklich mehr körperlich dann teilweise auch fixiert, um sie zu beruhigen. Also aus dem Nahen Turm gibt es ja dann diese Geschichten, dass da auch Ketten im Einsatz gewesen sind. Das sind sie auch bis in die 1840er Jahre gewesen. Dann wurden sie ausgeschlichen, auch weil das in der Öffentlichkeit nicht mehr gut angekommen ist, dass dort Leute angekettet wurden. Man hat mit Kaltwasser oder mit Wassertherapie dann später versucht, die Patienten zu behandeln. Man hat aber auch so eine Hilfskonstruktion gefunden, dass man gesagt hat, der Anstaltsaufenthalt selbst ist schon das Heilmittel, weil diese Leute sehr oft aus Not und Elend gekommen sind, aus sehr unregulierten Verhältnissen, möglicherweise überhaupt kein Dach über den Kopf gehabt haben vorher, auch sehr viel Zugang zu Alkohol gehabt haben. Und dadurch, dass das in ein reguliertes Setting überführt wurde, dass das schon ein wenig die Heilung eingefangen hat.
Die Patienten konnten sich tagsüber frei bewegen. Nachts wurden die Zellen verschlossen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Narrenturm betrug etwa 3 Monate. Gleichzeitig suchte man nach neuen Therapieformen, wie die psychische Kurmethode.
Da geht es darum, dass man diese Patienten in Beschäftigung bringt. Man versucht, mit diesen Patienten zu arbeiten. Man versucht, ihnen sogar eine Ausbildung teilweise zu geben. In den Irrenanstalten werden Schulen abgehalten, Musikkonzerte etc. etc. Auch Gespräche gehören dazu, allerdings noch nicht in einer so kodifizierten Form wie zum Beispiel später bei der Psychoanalyse. Also man versucht irgendwie psychisch und moralisch auf diese Patienten einzuwirken.
Etwa 70% der Patienten wurden als geheilt oder gebessert entlassen, sagt Daniel Witteczek. Rund 30% starben während des Aufenthalts im Narrenturm. Eine hohe, aber vergleichbare Sterberate für psychiatrische Anstalten jener Zeit. Ab dem 19. Jahrhundert wurden präzise Statistiken über Heilungsverläufe geführt. Sie zeigen, wie tödlich psychische Erkrankungen damals sein konnten.
Das Menschenbild, das hinter dem Narrenturm steht, ist einerseits ein medizinisch-rationales. Die Ärzte der damaligen Zeit sind optimistisch, dass sie die psychischen Krankheiten erkennen können und andererseits, dass sie sie durch die richtigen Mittel auch heilen können. Hinter dem Narrenturm als Gebäude selbst steht allerdings vielmehr die Ordnungsidee von Joseph II. Joseph II. Wollte seinen Staat modernisieren, er wollte gesunde Bürger haben, die einerseits arbeitsam sind und andererseits beim Militär dienen sollten. Das heißt, den heilbaren psychisch Kranken sollte im Narrenturm geholfen werden, die unheilbar psychisch Kranken sollten aber dort aus der Gesellschaft entfernt werden.
Voyeurismus und Sensationslust waren schon vor über 200 Jahren ein Phänomen. Schaulustige Wienerinnen und Wiener versammelten sich regelmäßig um den Narrenturm und provozierten die Insassen mit Zurufen. Manchmal warfen sie ihnen gefährliche Gegenstände zu. Deshalb errichtete man bald eine 3,5 Meter hohe Mauer um den Narrenturm zum Schutz der Patienten, so Eduard Winter.
Deswegen waren im Erdgeschoss meistens so Melancholiker oder ähnliches, die halt sehr ruhig waren. Und die auch nicht so lustig waren für Schaulustige. Deswegen sind dann viele Wiener, die halt dann am Wochenende Narren schauen gegangen sind, waren dann sehr enttäuscht, weil da ist halt jemand in seiner Zelle gesessen und hat nichts gemacht. Und die sind dann an der Fassade hinaufgeklettert, um zu schauen, was oben so ist.
Ein zeitgenössischer Arzt beschrieb die Verhältnisse im Narrenturm so.
Da aber die meisten in dem Irrenturme befindlichen Wahnwitzigen aus Mangel eines schicklichen Platzes nie aus diesem ungesunden Gebäude gelassen werden konnten und sich auf Sonn- und Feiertage eine Menge müßiger, fürwitziger Personen um jenen Turm versammelte, die daselbst verhafteten Personen durch Zurufen störte, oft reizte, auch manchmal denselben schneidende oder andere schädliche Werkzeuge zusteckte, so wurde jetzt auf meinen Rat hin durch eine Mauer aller willkürlicher Zutritt versperrt, zugleich aber zu beiden Seiten des Irrenturms ein Rasenplatz mit Bäumen besetzt und den unglücklichen Verrückten zu einiger Bewegung in freier Luft und zu ihrer Ergötzung angewiesen.
Der Narrenturm hat sich als Krankenhaus auch verstanden und das Ziel eines Krankenhauses ist, kranke Menschen aufzunehmen und als geheilt auch wieder zu entlassen. Also die Leute, die ja in den Narrenturm eingeliefert wurden, waren sogenannte Irre. Das ist der technische Begriff der damaligen Zeit. Das ist kein Begriff, den wir heute verwenden würden, weil er ja natürlich diskriminierend wirkt. Aber für die damalige Zeit ist es eben ein neutraler Begriff wie heute psychisch krank. Und man kann sich natürlich die Frage stellen, wie jetzt die damaligen Irren mit den heutigen psychisch Kranken zusammenhängen.
Schon bald nach seiner Eröffnung entpuppte sich das Gebäude als Fehlplanung. Ursprünglich sollten pro Zelle 1 bis 2 Patienten untergebracht werden. Häufig waren es aber 3 bis 4. Überbelegung war an der Tagesordnung. Dazu kamen architektonische Mängel, etwa beim Heizungs- und Abwassersystem. Mit dem Ergebnis, dass der Narrenturm bereits nach wenigen Jahren unpraktisch und zweckentfremdet wurde, so Museumsleiter Eduard Winter.
Ganz offiziell in Betrieb war er durchgehend von 1784 bis 1869. Wobei er nur, glaube ich, in den ersten 10, 15 Jahren wirklich als Heilanstalt gedient hat. Und das ist dann ab den 1820er Jahren eigentlich schon relativ bald zu einer Verwahranstalt geworden, weil er eben so unpraktisch war und auch den modernen Anforderungen nicht mehr entsprochen hat. Und das kam ja dann schon im 19. Jahrhundert, neue Medizinmodelle, und da war das einfach veraltet. Und man hat ihn wirklich das dann nur mehr als Verwahranstalt für unheilbar Kranke verwendet oder zum Wegsperren und hat die Patienten, die man behandeln konnte, in anderen Anstalten untergebracht. Und zum Schluss, die letzten Jahre, waren das wirklich nur mehr unheilbare Patienten, wo man gewartet hat, bis sie sterben. Syphilis im Endstadium zum Beispiel oder so.
Von der Idee einer öffentlichen Irrenanstalt in einer volkreichen Residenzstadt wie Wien sind gewisse Mängel und Gebrechen schon aus dem Grunde unabwendbar, weil in einer solchen Anstalt die Gemütskranken aus den verschiedensten Ständen und Klassen sowie aus den entferntesten Provinzen des weit ausgedehnten Kaiserstaates zusammenströmen.
Bruno Görgen war zwischen 1805 bis etwa 1813 Arzt im Narrenturm. Später eröffnete er eine Privat-Irrenheilanstalt für Wohlhabende.
Erwäget man dabei, dass da selbst Heilbare und Unheilbare, Reinliche und Unreinliche, Stille und Tobende, Melancholische und Mutwillige, Rohe und Gebildete, Soldaten, Handwerker, Bauern und Dienstboten unter allen Klassen von Honoratioren gemischt beisammen sind? Bedenket man endlich, dass in dieser Anstalt 300 bis 400 Wahnsinnige, deren Muttersprachen oft niemand von den dabei Angestellten versteht, einem einzigen, höchstens 2 Ärzten anvertraut sind, welche selbst sich nicht ausschließlich mit dieser Aufgabe beschäftigen können, so ist alles gesagt, was erforderlich ist, um diese öffentliche Irrenanstalt nach Verdienst zu würdigen.
Und es ist wahrscheinlich so, dass die heutigen psychisch kranken Leute eine größere Gruppe sind natürlich, aber wo auch sehr viel gutartigere Erkrankungen mit hineinfallen, weil wir mittlerweile mehr diagnostizieren, weil wir mehr therapieren können. Das heißt, die Leute im Narrenturm waren durchschnittlich sehr schwer krank und würden wahrscheinlich auch heute in einer oder anderen Form in ärztlicher Behandlung stehen. Entweder in einer Psychiatrie, das kann in vielen Fällen sein, oder aber in einer anderen medizinischen Disziplin. Also der Narrenturm hat nicht nur sozusagen für uns jetzt klassische psychische Erkrankungen behandelt, sondern hat teilweise auch Infektionserkrankungen behandelt, die eine Geistesveränderung bei den Patienten ausgelöst haben.
Daniel Wittitschek weist darauf hin, dass es relativ lange gedauert hat, Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen nicht mehr wegzusperren. Bis in die 1970er Jahre war es durchaus üblich, Psychiatrien weit außerhalb von Städten zu bauen, sodass sie für die Gesellschaft nicht sichtbar waren.
Der Narrenturm heute ist für die moderne Psychiatrie ein Symbol für das Überwundene, also für die schlechte alte Zeit, in die eigentlich niemand zurück will. Er ist allerdings ein zweischneidiges Symbol, weil auch die moderne Psychiatrie denselben Herausforderungen gegenübersteht wie die damalige Psychiatrie. Das liegt daran, dass der wissenschaftliche Fortschritt die psychischen Erkrankungen nicht in derselben Weise überwunden hat, wie zum Beispiel die Tuberkulose überwunden wurde. Also es gibt nicht die ganz große Fortschrittsgeschichte in der Psychiatrie zu erzählen. Der Narrenturm steht für eine geschichtliche Andauer der psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft. Aus der geschichtlichen Perspektive kann man sagen, dass der Narrenturm für eine gewisse Geschichtsvergessenheit in der Psychiatrie steht, in der immer alles Schlechte in eine ferne Vergangenheit projiziert wird. Ein kleines Plädoyer hier für die Ärzte des Narrenturms: die waren wahrscheinlich mit den Mitteln der damaligen Zeit sehr um ihre Sache bemüht.
Im Umkehrschluss heißt das, so Daniel Witteczek, die heutige moderne Psychiatrie, die sich um Wissenschaftlichkeit bemüht, wird in 50 oder 60 Jahren vielleicht ebenfalls als hoffnungslos veraltet und unmenschlich gelten.
Geh, Moppel, du Zoppel, no komm brav, mein Freund, heim. Na komm schon, der Tod muss ein
Der Narrenturm ist ein Mahnmal für die Psychiatrie, das daran erinnert, dass aus guten Absichten möglicherweise Falsches entstehen kann. Seine Geschichte, sagt Witteczek, ist ein Appell, den Umgang mit psychisch Erkrankten stets kritisch zu hinterfragen und humaner zu gestalten.
Aus der Staffel In Gewahrsam, diesmal mit der Folge Die Psychiatrie im Wiener Narrenturm von Michael Marek. Gesprochen haben Christiane Rosbach und Peter Veit. In der Technik war Heiko Hinrichs, Regie Christiane Klenz, Redaktion Yvonne Meyer. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann könnt ihr Alles Geschichte, der History-Podcast, abonnieren. In ARD Sounds oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.